So, diese Botschaft heute Morgen ist noch ein Teil dieses Seminars über die Beziehung zu Jesus in der Vorbereitung auf die Endzeit, weil das so viel dort zu sagen gibt und ich muss leider den Sonntagmorgen auch noch dazu nehmen, ob das jetzt so richtig passt oder nicht, aber ich finde es einfach wichtig und habe so viele Dinge noch, die ich dazu sagen möchte und habe mir gedacht, ich werde das heute Morgen noch einfach verlängern für die, die nicht da waren. Ich habe gestern gesprochen über die Notwendigkeit, Gott wirklich zu kennen, persönlich zu kennen. Aus Erfahrung, aus Begegnung. Und an der Stelle will ich weitermachen, weil es darum geht, dass wir durch die Erkenntnis Gottes mündig werden, reif werden, selber entscheiden können und sagen können, das ist Gott und das fühlt sich zwar schön und nett an, aber es kommt nicht von Gott und deswegen lasse ich es beiseite. Und die Einflüsse, die Gott imitieren wollen, die Gott nachmachen wollen, falsche Dienste, falsche Liebe, falsche Demut, falsche Einheit, falsche Salbungen, falsche Wunder, nimmt immer mehr zu. Das ist, was Jesus gesagt hat, was passieren wird in der Zeit, bevor er wiederkommt. Seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist die größte Gefahr, nicht die Katastrophen, nicht die Seuchen und die Kriege und Mangel und Dürre und Hunger und all diese Dinge. Die größte Gefahr für das Volk Gottes in der Endzeit ist religiöse Verführung. Das ist die allergrößte Gefahr. Und da sind wir nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können uns heute vorbereiten und wir können heranwachsen, wir können Gott kennenlernen. Und wenn wir ihn kennen, können wir alles andere, was nicht nach ihm riecht, nicht nach ihm schmeckt, was sich nicht nach ihm anfühlt, einfach beiseite legen. So wie die Profis bei der Bank, die sich auskennen mit Falschgeld. Klar, die studieren die Merkmale von Fälschungen, von falschen Banknoten, aber vor allen Dingen verlassen sich auf ihr Gefühl und sie kennen, wie sich echtes Geld anfühlt. Die sind so vertraut mit dem Umgang mit Geld und die Scheine gehen durch ihre Finger und halt, stopp, nee, nochmal zurück. Der fühlt sich komisch an, der wird rausgenommen und der wird getestet. Sie kennen das Original und deswegen können sie Fälschungen herausfinden. Und wir müssen das Original kennenlernen. Das ist so absolut wichtig. Und lass uns nicht sagen, oh, wir kennen schon Gott, wir kennen ein bisschen etwas von Gott. Und wenn der große Apostel Paulus am Ende seines Lebens sagt, der Schrei meines Herzens, ich will ihn erkennen. Wer kann von uns sagen, wir sind schon fertig? Wir haben gerade erst angefangen. Und unsere Fähigkeit, ihn zu sehen, ihn wahrzunehmen, von ihm fasziniert zu sein, von ihm überwältigt zu sein, sich an ihm zu freuen, sich an ihm zu laben, diese Fähigkeit kann bei jedem von uns noch deutlich erweitert werden. Noch deutlich erweitert. Und das ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn wir ihn kennen, werden wir nicht, wie Paulus das sagt, hin und her geworfen von Betrügerei, von Menschen listig ersonnenen Irrtum. Diese Dinge gibt es im Volke Gottes. Und die Verwirrung und das Durcheinander nimmt immer mehr zu. Und wir können uns nicht an einem Menschen hängen und wir können nicht sagen, ich hoffe, dass der schon weiß, wo es lang geht. Wir haben das Privileg und das müssen wir nutzen, Gott selber kennen zu lernen. Halleluja. Halleluja. Ich will euch eine tragische Geschichte erzählen, die sich vor einigen Jahren zugetragen hat in Deutschland und die uns zeigt, in welchen Problemen wir als Volk Gottes sind. Nicht jetzt als einzelne Gemeinde, aber als Volk Gottes im Ganzen. Da war vor einigen Jahren diese riesige Einheitskonferenz, wo pfingstlich charismatische Leiter sich mit Katholiken und mit anderen Leuten, die keinen Plan haben, die das Wort Gottes nicht kennen, die das Wort Gottes mit Füßen treten, getroffen haben, um sich zu versöhnen, um Einheit zu feiern, um ein Liebesbündnis zu schließen mit diesen Menschen. Und als einer der ganz großen Dienste in Deutschland, die mit zu den Top Ten gehören, zu den prägenden Diensten in unserem Land, in der pfingstlich-charismatischen Szene. Und die waren auch beteiligt und sind beteiligt, sind nicht nur an der Konferenz, ein Prozess von Beziehungen, der sich immer weiter ausweitet und immer mehr steigen auf diesen Zug auf. Und man muss sich heute noch fragen, ja, wer macht überhaupt nicht mit? Nicht mehr, wer macht mit, sondern wer macht eigentlich nicht mit? Das ist wirklich so. Wenn du diese Dinge nicht kennst, du musst davon wissen. Du musst wissen, was hier abgeht in unserem Land. Nicht nur die eigene Gemeinde kennen, die Trends kennen und wissen, was da läuft. Und da war dieser große Dienst, der hat eine extra Feier gemacht, einen Gottesdienst. Und eine Stunde lang wurde erzählt von dieser großen Einheitskonferenz und wie wunderbar das war und wie toll das war und wie gesegnet das war und wie das alles so schön war und so weiter. Und dann sagt dieser Mann Gottes, und was ihn am allermeisten beeindruckt hat auf dieser Konferenz, war die Demut einer bestimmten Gruppierung, die auch dort war, die sogar mit zum Leitungskomitee von dieser riesigen Konferenz gehörte. Das hat ihn am allermeisten beeindruckt, die Demut dieser Leute. Und jetzt will ich dir ein paar Hintergrundinformationen geben. Diese Demut dieser Gruppierung, die er dort mit Namen genannt hat, diese Gruppierung heißt Schönstattbewegung. Schon mal den Namen gehört? Es ist eine katholische Laienbewegung, eine sehr große, ausgedehnte, internationale Bewegung innerhalb der katholischen Kirche. Und deren Idee ist es, der Glaube wird erneuert, wenn du dein Leben komplett Maria weihst. Ich hoffe, dass jetzt gehörige Schocks durch unsere Reihen hier gehen. Wir gehören Jesus, wir sind erkauft von ihm, wir gehören ihm. Und wenn wir uns irgendjemandem weihen, dann unserem Jesus. Nicht dem Apostel Paulus, nicht Petrus, nicht Jakobus und Maria schon gar nicht. Es ist ein Name, der angebetet wird. Und jetzt nimm mal deine Kenntnis der Heiligen Schrift, nimm das mal zusammen. Das Allerschlimmste, was man Gott antun kann, ist einem fremden Gott zu huldigen und einem fremden Gott sich zu weihen. Das ist das Allerschlimmste, was man unserem heiligen Gott antun kann. Er nennt das mit dieser speziellen Kategorie von Wort Greuel. Das heißt, das ist das Unerträglichste der unerträglichen Dinge. Es gibt nichts Schlimmeres, wie man das Herz Gottes treffen und beleidigen und kränken könnte. Und er sagt, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Das Leben zu weihen ist die höchste Form von Anbetung. Wir singen ja nicht Lieder, wir bringen ja unsere Herzen. Und die sollen ganz von ihm im Besitz ergriffen sein. Und alles in unserem Herz soll danach schreien, Gott, ich will dich erfreuen, ich will dich lieben, ich will dich haben, ich will dich ehren, ich will ein Leben führen zu deiner Ehre. Es geht allein um dich. Das ist der Schrei unseres Herzens, den der Heilige Geist in uns immer stärker und immer leidenschaftlicher hervorbringen will. Das ist, was wir meinen, wenn wir sagen, gib dein Feuer, entzünde unser Herzen. Das redet nicht von schönen Gottesdiensten, das redet von einem brennenden Herzen, das nur eins will. Gott muss verherrlicht werden, Gott muss geehrt werden, Gott darf nicht gekränkt und beleidigt werden. So einen fremden Gott anzurufen, einem fremden Geist sein Herz zu weihen, sein Leben zu weihen, ist Götzendienst. Und hinter jedem Götzendienst ist Stolz. Es gibt keinen Götzendienst ohne Stolz. Weil der Stolze sagt, ich mache, wie ich es will. Mir ist egal, was die Bibel sagt. Mir ist egal, was Gott gesagt hat. Ich denke, es ist so richtig, das passt für mich. Ohne Unabhängigkeit, ohne Stolz, ohne Verachtung der Ordnung Gottes gibt es keinen Götzendienst. Und hier ist der Punkt. Da gibt es blinde Blindenleiter in unserem Land. Die können die Demut Christi nicht vom Stolz des Teufels unterscheiden. Das ist keine Kleinigkeit. Es gibt Punkte, da können wir verschiedene Meinungen sein, die können wir beiseite lassen, da können wir sagen, du, das klärt sich später noch und der Herr wird uns noch Offenbarung geben. Du magst vielleicht denken, die Entrückung kommt vor dem Kommen Jesu, ich denke anders. Gut, das können wir noch einen Moment an die Seite legen. Und der Herr wird uns mehr Klarheit geben über diese Sachen. Es gibt Dinge, da haben wir verschiedene Ansichten, verschiedene Auslegungen der Bibel. Aber was Götzendienst ist, was Stolz und was Demut ist, darüber müssen wir uns eins sein. Weil wenn ich nicht weiß, was die Demut Christi ist, wie kann ich mich danach ausstrecken? Wie kann sie in mir wachsen, wenn ich sie gar nicht kenne? Erst kommt Erkenntnis, dann kommt Wertschätzung, dann kommt Dankbarkeit, dann kommt Sehnsucht und dann kommt Ergriffensein. Mann, das wird und will Gott in mir hervorbringen. Das Einzige, was Jesus gesagt hat, was wir von ihm lernen sollen, ist Demut. Das ist auf seinem Herzen. Weil Demut heißt Abhängigkeit, Demut heißt voll in der Wahrheit sein, Demut heißt zu wissen, von wem alles kommt und wem wir die Ehre geben für allen Segen und für alle Geschenke und für alles Gute, was wir erlebt haben. Es geht Gott darum, dass unsere Herzen erfüllt werden von Demut. Und wenn wir in unserem Land hoch anerkannte, applaudierte, geschätzte Leiter haben, die Demut Christi vom Stolz Satans nicht unterscheiden können, dann sind wir im Problem, ihr Lieben. Dann sind wir im Problem. Das ist keine Kleinigkeit, das zu verwechseln. Das geht am Zentrum des Glaubens, unserer Berufung, unseres Auftrages komplett vorbei. Und was mich noch mehr erstaunt, als dass dieser Mann Gottes sich so schrecklich geirrt hat, ist, dass die Hunderten von Leuten, die da waren, applaudiert haben und keiner hat gesagt, halt, stopp, Irrtum, du verwechselst den Stolz Satans mit der Demut Christi. Das erstaunt mich noch viel mehr. Ihr Lieben, wir müssen uns erinnern, wir heißen Protestanten. Und wir heißen Protestanten, weil es einmal eine Zeit gab, wo wir gegen die Lügen Roms aufgestanden sind und einem Mann nachgefolgt ist, der als Einziger aufgestanden ist gegen das ganze Papsttum und gesagt hat, das ist Lüge, jetzt geht es nur nach dem Wort, nur nach der Schrift, nur durch Glauben, nur gemäß den Ordnungen Gottes. Und Menschen zu Hunderttausenden sind gefolgt und daraus wurde eine Bewegung, die hießen Protestanten, weil sie protestiert haben gegen die Verdrehungen und die Verachtung des Wortes Gottes, die von Papsttum ausgegangen ist. Sie haben protestiert und darum heißen sie Protestanten. Und wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, wenn wir nicht den Mut wiederfinden, zu protestieren gegen die Lügen, dann wird es schlecht aussehen mit unserem Land. Die größte Not, die es gibt. Wir müssen Gott kennenlernen. Nicht vom Hören sagen. Kannst dich erinnern, im Leben von Hiob, dein frommer Mann war, gab es einen Punkt, wo er gesagt hat, ich hatte ja von dir nur vom Hören sagen vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Halleluja, was für ein Tag in Hiobs Leben. Er sagt, jetzt habe ich nicht nur das gehört, jetzt habe ich es selber gesehen. Und wir müssen fest werden in der Erkenntnis Gottes, im Verständnis seines Wesens. Und wenn dann solche paar Dinge wieder passieren, wir sagen, no, sorry, das ist ein Irrtum, nicht mit mir. Ich habe Gott erkannt. Und wenn hier Hunderttausende aufstehen und Lügen erzählen, ich stehe zur Wahrheit, ich stehe zu meinem Gott, weil ich will ihm treu sein. Ich werde seinen Namen nicht verleugnen. Diesen Eifer für die Ehre Gottes will der Heilige Geist in all unseren Herzen hervorbringen. Das ist das Anliegen Gottes, um das geht es. Und deswegen gibt es nichts Wichtigeres, als dass wir konzentriert und fokussiert leben und dass wir sagen, wir wollen alles daran setzen und unser Leben praktisch so einrichten, dass es möglich ist für Gott, uns zu dienen und uns die Augen aufzutun, dass wir sein Wesen erkennen. Und wenn du ihn erkannt hast, wirst du nicht mehr manipuliert werden, getäuscht werden, auf falsche Wege gebracht werden und zu Dingen überredet werden, die sich christlich anhören, aber nicht von Christus kommen, sondern du wirst fest sein und sagen, du, die anderen mögen gehen, wo sie wollen, aber ich gehe da, wo Gott durch seinen Geist und durch sein Wort mich führt. Und wir haben keine Angst, eine Minderheit zu sein. Wir haben keine Angst, ausgegrenzt zu werden, abgelehnt zu werden, verworfen zu werden. Wir leben aus der Annahme Gottes und wir können Ablehnung und Ausgrenzung und Verachtung und Gerüchte und all diese Dinge, wir können das ertragen, weil wir für Gott leben und weil wir wissen, er ist mit uns und wir sind mit ihm und daran wird sich nichts ändern. Das will der Heilige Geist hervorbringen. Die pfingstlich-charismatische Szene ist so naiv, wie es schlimmer kaum noch gehen kann. Und es ist so wichtig, dass wir sagen, wir wollen nicht nur das Falsche sehen, wir wollen das Echte sehen und davon überwältigt sein. Und Gott kennen, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen. Halleluja. Stärke kommt aus der Erkenntnis Gottes. Und diese Stärke wollen wir entwickeln. Und darum will ich heute Morgen noch ein bisschen weiter entlang gehen an dieser Sache. Lass uns jetzt zu Sprüche Kapitel 2 gehen. Sprüche Kapitel 2. Eine wunderbare Passage, die seit vielen Jahren mich begleitet und mich motiviert und inspiriert und ermahnt. Und hier haben wir diesen dringenden, flehentlichen Aufruf Gottes, des Vaters, an seine Kinder. Hier steht mein Sohn, aber die Töchter sind genauso angesprochen. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätze ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit. Denk einmal, gestern haben wir gesprochen, der Feind will die Herzen wegziehen von der Aufrichtigkeit und Geradheit gegenüber Christus. Aber für die Aufrichtigen, die dieser Versuchung, diesem Locken widerstehen, hält er Hilfe bereit. Ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln, in Reinheit. Indem er behütet, die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt. Dann verstehst du Gerechtigkeit und Recht und Geradheit und jede gute Bahn. Denn Weisheit zieht in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Besonnenheit wacht über dir. Verständnis wird dich behüten, um dich zu retten vom bösen Weg. Wenn wir einen geraden Weg gehen wollen, dann brauchen wir das. Das muss unsere Leitlinie sein. Dieser Text ist so aufgebaut, es gibt dreimal wenn und dann kommt das dann. Drei Bedingungen, dreimal wenn du, dann ich. Gottes Segen kommt auf vorgezeichneten Bahnen und wir haben die Verantwortung herauszufinden, was will er von uns und wie soll ich mit ihm umgehen, wie soll ich mit ihm leben, wie soll ich mein Leben mit ihm einrichten, damit er nicht gehindert wird, sein Werk in mir zu tun. Es ist alles Gnade. Wenn Gott unser Herz festmacht, wenn Gott uns die Augen auftut, wenn Gott uns stark macht, das ist alles Gnade. Gnade heißt, wir können es nicht verdienen. Wir können es uns nicht selber verschaffen. Aber Gnade bedeutet nicht, dass es nichts mit dir zu tun hat. Gnade bedeutet nicht, dass du nicht etwas zu tun hast, damit Gnade dir gegeben werden kann. Gnade ist frei, Gnade kann nicht verdient werden. Aber Gott gibt dem Demütigen Gnade. Und dem Stolzen widersteht er. Er hat keine Gnade für die Stolzen. Oder sagen wir es anders, er hält sie zurück. Aber wenn wir uns demütigen, wenn wir anerkennen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir irren können, dass wir Fehler haben, dass wir wachsen müssen, dass wir Mängel haben, wenn wir uns demütigen, dann wird Gott uns begegnen und Gott wird uns erhöhen. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Gott liebt es, Menschen zu erhöhen. Und wenn wir das haben wollen, wenn wir das erleben wollen, dass Gott uns erhöht, dass Gott uns zu seiner Freundschaft ruft, an seinen Thron Gemeinschaft zu haben, dann müssen wir uns demütigen und er wird uns erhöhen. So, da ist ein bestimmter Lebensstil, den wir einüben sollen, um nicht zu verhindern, dass diese Gnade uns gegeben wird. Und der wird hier beschrieben und wir könnten das überschreiben mit Hingabe an Gottes Wort. Hingabe an sein Wort. Wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst. Hier ist eine besondere Betonung auch auf den Geboten. Und es gibt heute eine falsche Gnadenlehre, die sagt, du, es ist alles egal, Gott hat keine Gebote mehr für uns, wir sind im neuen Bund und im neuen Bund gibt es keine Gebote. Wer so etwas sagt, kennt die Bibel nicht und ist verwirrt. Es gibt sehr wohl Gebote. Und Gott hat Erwartungen an uns. Der Gott der Bibel hat Erwartungen an dich. Ganz anders als der Hüttengott, der so freundlich, seicht, locker sagt, mein Liebling, wir haben niemals etwas von dir oder irgendeinem Menschen erwartet. Das ist nicht mein Gott. Mein Gott und dein Gott hat an dich Erwartungen. Er wird dir helfen, diese Erwartungen zu erfüllen. Und er gibt dir seine Weisheit und deine Kraft. Aber er hat Erwartungen. Das Endprodukt des neuen Bundes sind gehorsame Herzen. Und wenn heute Menschen eine Gnade verkündigen und gute Botschaft für das Fleisch ins Land hinaus posaunen und sagen, Gehorsam ist nicht mehr nötig, wir sind alle erlöst und wir sind befreit und Gott ist gut und wir können machen, was wir wollen. Das ist die Stimme des Verführers. Das ist gute Botschaft für das Fleisch, das ist nicht Neues Testament, ihr Lieben. Das ist eine Lüge. Und wenn du das Original kennst, dann kannst du Lüge als Lüge erkennen und dann hast du die Verantwortung für dich und für deinen Freundeskreis, laut und deutlich zu sagen, Lüge ist Lüge und Wahrheit ist Wahrheit. Und hier stehe ich und komm du raus aus deiner Lüge und tritt rüber in das Lager der Wahrheit. Fertig, aus. Wir diskutieren nicht, wir streiten nicht, aber wir heben unsere Stimme hoch und wir sagen ganz klar, was geht und was nicht geht. Das ist unsere Verantwortung. Wenn du deinen Bruder, sagen wir mal, du hast einen Bruder, der ist blind und es ergibt sich so, am Tisch steht irgendwie schöne, kostbare Getränk, Limonade und aus irgendeinem Grund steht da auch noch eine Flasche von hochprozentigem Gift, was weiß ich, Insektenvertilgungsmittel oder irgendwie sowas, aus irgendeinem Grund steht das auf dem Tisch und er verwechselt die beiden Flaschen. Und er greift zur falschen Flasche und er ist blind und du sitzt daneben. Was machst du dann? Zum Wohle. Na zdrowie. Oder was? Nein, du sagst, halt, stopp. Du bist sogar energisch. Und wenn er nicht hört, du reißt ihm die Flasche aus der Hand. Das mag er im Moment unhöflich finden, aber wenn er begreift, was du ihm da aus der Hand geschlagen hast, er wird dich küssen. Er wird dich umarmen, er wird sich zum Erbe einsetzen in sein Testament oder weiß ich nicht was. Du hast dein Leben gerettet. Und das ist, was die Bibel sagt, wir haben Verantwortung. Und das bedeutet, wir streiten nicht, wir diskutieren nicht, aber wir ziehen die Fahne hoch und sagen, das ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit, das ist der Weg des Heils, das ist, wie man Christus nachfolgt. Und prüfe du dein Irrtum an der Schrift und komm du zurück. In Liebe, aber klar. Wir reden die Wahrheit in Liebe. Das ist, was die Bibel sagt, was wir zu tun haben. Wir denken sie nicht, ach, die sind ja alle verkehrt und gehen unseren Weg. Nein, wir haben Verantwortung und wir sagen, hey, prüfe noch einmal. Prüfe, studiere, was das Wort Gottes sagt. Was du da tust, dieser Weg, den du gehst, ist ein Irrweg und du wirst dafür teuer bezahlen. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Hingabe an das Wort Gottes und besonders Hingabe an die Gebote. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir eine Reihe von einflussreichen Diensten haben, die würden niemals über die wahre Taufe lehren? Ist dir schon mal aufgefallen? Sie reden über Reich Gottes und Nation einnehmen und erobern und Erweckung und über die gewaltigsten Dinge. Sie würden niemals über so etwas Wichtiges, wie die Apostel gelehrt haben, über Taufe lehren. Warum? Nicht, weil sie nicht an Taufe glauben, so wie du und ich, dass Leute, die bekehrt sind, getauft werden müssen. Aber weil es ihnen um die Massen geht. Weil sie Freunde haben in den Kirchen, weil sie offene Türen haben, weil sie Gelder bekommen von den Kirchen. So sieht es aus. Deswegen trauen sie sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Haben die Apostel die wichtige Wahrheit über Taufe beiseite gelassen, um von irgendwelchen Leuten Anerkennung zu haben, von irgendwelchen Leuten Geldern zu bekommen? Nein. Sie haben das Evangelium verkündet, wie Jesus es aufgetragen hat. Deswegen sagt Petrus zu Pfingsten, tut Buße, lasst euch taufen. Er hat nicht gesagt, wir werden auch eure Babybesprenkelung anerkennen. Das hat er nicht gesagt, lasst euch taufen. Das Evangelium fängt an mit Buße, mit Bekehrung und dann kommt die Taufe, dann kommt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit dieser herrlichen Möglichkeit und diesem Gebot Gottes. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Warum sagen das diese Herren nicht? Weil das ein Anstoß ist für die, die dagegen sind und die will man ja gewinnen. Aber wie wollen wir die, die dem Wort Gottes widerstehen, gewinnen, indem wir das Wort Gottes unter den Tisch fallen lassen? Wie wollen wir die gewinnen? Mit was denn? Mit Salamiködern oder mit was? Wir haben das ganze Wort zu verkündigen. Es gibt eine Form von Christsein, die Gott erfunden hat und die gemäß diesem Buch ist und die sich niemals geändert hat. Und wenn wir dabei geblieben wären, das zu verkündigen, hätten wir heute nicht dieses Durcheinander, in dem wir stecken. Und wir haben tausend Richtungen und Leute sind verwirrt. Ja, die einen sagen Hü, die anderen sagen Hot. Ja, was ist denn jetzt richtig? Wenn wir das Wort haben und den Heiligen Geist haben, werden wir herausfinden, was richtig ist. Gott hat nicht 20.000 Meinungen über Christsein, Gott hat eine Meinung. Und wenn du ehrlich bist und sagst, ich will nicht Rücksicht nehmen auf meinen Erbonkel, der noch religiös ist und der mich da eingesetzt hat im Testament, ich will die Wahrheit. Und wenn ich ein Erb werde, werde ich ein Erb. Wenn ich meine Stelle verliere, verliere ich meine Stelle. Wenn ich meinen guten Namen verliere, verliere ich meinen guten Namen. Aber ich will der Wahrheit folgen. Wenn du die Gesinnung hast, du wirst rausfinden, was Gottes Sicht über apostolisch neutestamentliches Christsein ist. Du wirst es herausfinden. Ob du in Asien lebst, ob du in Afrika lebst, ob du in Südamerika lebst oder in Europa lebst, ob du im 15. Jahrhundert lebst oder ob du im 20. oder im 21. Jahrhundert lebst oder schon weiter bist, das spielt keine Rolle. Es gibt ein Evangelium, nur eins. Es gibt nur ein Evangelium. Es gibt nur einen Retter, es gibt nur einen Jesus und viele verkehrte Jesus. Einen echten, nicht zwei, einen. Und den will ich haben, weil ich weiß, mein Leben hängt davon ab. Ich kann nicht experimentieren und mal versuchen, ein bisschen diesem Jesus zu folgen, mal ein bisschen Hütten-Jesus und mal ein bisschen dies und mal ein bisschen Jesus. Ich habe nur ein Leben, ich habe nur einen Versuch. Da kann man nicht rumspielen. Manche Pastoren spielen mit ihrer Gemeinde russisch Roulette und laden irgendwelche Leute ein, ohne sich zu vergewissern, was ist überhaupt die Grundlage, was ist überhaupt sein Verständnis, welchem Jesus folgt danach, was für ein Evangelium hat er überhaupt? Ihr Lieben, wir müssen aufpassen, was das Wort Gottes sagt. Und in den Bahnen des Wortes Gottes laufen. Da ist kein Freiraum für Experimentieren. Nicht in deinem Leben und nicht in der Gemeinde. Da ist kein Freiraum für Experimentieren. Wir geben uns hin dem Worte Gottes. Wir unterordnen uns, wir sagen, Gott, du bist Gott. Und wenn du Dinge sagen solltest, die mir fremd vorkommen, die mir komisch vorkommen, für manche Leute ist ein Schock, wenn sie zum ersten Mal lesen. Wir waren in einer Baptistengemeinde, ich habe nur den Bibelvers vorgelesen von Paulus. Ich will, dass ihr alle in Zungen sprecht. Paulus hat nämlich nicht in Lutherdeutsch gesprochen, ich wollte, ihr könntet. Sondern er hat auf Griechisch gesprochen und im Griechisch steht, ich will, dass ihr das tut. Das ist etwas anderes als, ich wollte, ihr könntet. Wenn ich sage, ich wollte, ihr könntet, was sage ich damit? Es wäre schön, aber ich weiß, es geht nicht. Irrealer Konjunktiv, ich weiß das, ich habe Deutsch studiert. Das ist ein Unterschied zwischen Indikativ und irrealer Konjunktiv. Und Paulus hat nicht im Lutherdeutsch geschrieben, sondern in Griechisch, ich will, dass ihr es tut. Und in einer Gemeinde, ich habe nur vorgelesen diesen Bibelvers. Und es gab einen Tumult. Das ist ja Pfingstlehre. Nein, das ist apostolische Lehre. Es gibt nur eine Form von Christsein. Und alle sind erfüllt vom Heiligen Geist und alle sprechen in Sprachen. Das ist Standard. Das ist normal. Das ist das Angebot Gottes und es ist auch das Gebot Gottes. Jesus hat gesagt, die an ihn glauben, werden in neuen Zungen sprechen. Glaubst du an Jesus, dann wirst du in neuen Zungen sprechen. Wenn du nicht in neuen Zungen sprichst, dann glaubst du noch nicht wirklich Jesus. Ganz einfach. Und Jesus hat nicht gesagt, naja, dann mach doch eine evangelikale, nicht charismatische Fraktion auf. Hauptsache, du glaubst an mich. Jesus hat nicht diese Art von Toleranz. Er sagt, die, die mir nachfolgen, tun, was ich gesagt habe. Wenn ihr meine Freunde seid, dann haltet meine Gebote. Ist das schwer zu verstehen? Und was sind die Gebote Gottes? Seid voll des Heiligen Geistes. Betet im Heiligen Geist. Erbaut euch. Jeder Christ soll sich erbauen durch Beten im Heiligen Geist. Das ist nicht nur für Pfingstler Charismatiker, das ist für alle Kinder Gottes. Das ist normal. Gott kennt nur eine Form von Christen. Wann begreifen wir das endlich? Und die ist in diesem Buch ein für alle Mal für alle beschrieben. Und da ist ein gewaltiger Geist der Einschüchterung, der sagt, wage ja nicht, diesen Standpunkt zu vertreten. Sei tolerant, sei liebevoll, sei demütig. Du kannst sagen, ja, ich glaube das für mich, aber alles andere ist auch okay. Das ist der Geist des Kompromisses. Die Apostel haben diese Idee nicht gehabt und du, wenn du Jesus nachfolgst, wirst auch nicht diese Idee haben. Sondern du wirst sagen, das ist Standard für mich und für jeden, der den Namen des Herrn anruft. Und wie ich gesagt habe, am ersten Abend, wenn wir in diese Gesinnung kommen, wird es Krieg geben. Nicht, weil wir Krieg lieben, aber wir wollen Menschen gewinnen für Jesus. Und wir wollen Menschen rufen, Jesus nachzufolgen, so wie die Schrift es sagt. Wir geben uns hin seinen Geboten. Und wir sagen nicht, oh, das ist ja irgendwie nicht so wichtig. Manche Leute sagen, ach, Sprachengebet, das ist ja die letzte, das ist die geringste Gabe. Ja, deswegen fangen wir damit an. Ganz schön demütig fangen wir ganz unten an. Wer gibt uns das Recht zu sortieren? Da gibt es Gaben des Geistes. Nee, die gefällt mir nicht. Die macht Ärger in meiner Verwandtschaft. Die lasse ich lieber weg. Wer gibt uns das Recht? Gott ist Gott und Gott hat Recht und du hast nicht Recht. So einfach ist das. Und daran müssen wir uns immer erinnern. Gott ist Gott und lass mir doch Gott sein. Und er darf sagen in seinem Wort, wie Nachfolge aussieht. Er darf das bestimmen. Er erwartet nicht, dass wir das verbessern, sondern einfach nur glauben und einfach tun und sagen, du bist Gott, gepriesen sei dein Name. Ich gehöre dir, ich werde tun, was in diesem Buch steht. Halleluja. Das ist Nachfolge. Und dann geben wir uns hin dem Wort Gottes. Wir sagen, Gott, wenn immer ich etwas finde, was gegen meine Natur ist, was gegen meine Ideen ist, gegen meine Gefühle ist, gegen meinen Geschmack ist, ich entscheide mich, mit deinen Ordnungen zu gehen. Ich entscheide mich, mit deinem Wort zu gehen. Ich entscheide mich, das zu ehren und hochzuhalten, was du gesagt hast. Du bist Gott, du hast Recht und ich bin nicht Gott und ich habe nicht Recht. Ganz einfach. Und dann dieses Suchen, dieses Graben, dieses Forschen. Das bedeutet, es hat was mit Mühe zu tun. Suchst wie Silber und wie Schätze ihm nachspürst. Weißt du, es gibt eine Gegend in Deutschland, im Südosten, die heißt Erzgebirge. Und Erzgebirge heißt Erzgebirge, weil dort sehr viel Erz ist und immer noch Erz ist. Und wie die Metallpreise steigen, jetzt fangen sie wieder an zu graben, weil es sich wieder lohnt. Ja. Aber im Mittelalter hat man dort ganze Berge, Gebirgsmassive durchwühlt wegen Silber. Und die Silberadern tief unten im Berg waren nicht dicker als ein Finger. Und wenn du das siehst, was die für Gesteinsmassen da hochgeholt haben, ohne die ganzen modernen Maschinen, die es heute gibt, wie die ganze Berge umgepflügt haben und riesige Halden aufgeschüttet haben, die heute schon wieder bewachsen sind und wie normale Berge aussehen. Das sind alles Halden aus dem Bergbau. Um diese kleine Silberader irgendwo zu finden und dann auszubeuten. Das redet von Hingabe, von Mühe, von Fleiß, von Arbeit, von Anstrengung. Und Gott ruft uns auf zu diesem Fleiß, zu dieser Hingabe, wie Silber zu suchen und Schätzen nachzuspüren. Und wenn wir diesen Lebensstil entwickeln, diese Freundschaft mit dem Heiligen Geist, bitte erklär mir, was das bedeutet. Zeige mir die Tiefen von was da geschrieben steht. Der Heilige Geist wird uns lehren. Viele Leute lesen viele Bibelkommentare und ich bin nicht total dagegen, aber deine erste und wichtigste Quelle, um die Schrift zu verstehen, muss die Freundschaft mit dem Heiligen Geist sein. Die besten Bibelkommentare sind die Einflüsterungen des Heiligen Geistes. Du musst den Autor kennen, du musst eine Freundschaft haben und mit ihm zusammen die Bibel studieren und ihn bitten, dich zu leiten. Und denke niemals, nur weil du Abitur hast, könntest du die Bibel verstehen. Denke niemals, deine Bildung reicht aus. Denke niemals, weil du ein bisschen Theologie studiert hast oder 2 Jahre auf der Bibelschule warst, deswegen könntest du die Bibel verstehen. Denke das niemals. Sondern sag, Gott, ohne dich verstehe ich hier nur Bahnhof und dummes Zeug. Ich brauche dich, hilf du mir. Öffne mir die Augen und dann wird Gott dir Parallelstellen geben. Gott wird dir Bezüge geben und du siehst auf einmal Zusammenhänge und du siehst Dinge, die findest du in keinem Buch. Er selber wird dich lehren. Und alles, was er dir zeigt, bleibt für immer dein Schatz. Du kannst eine Offenbarung haben über irgendeine wichtige Sache in der Bibel. 20, 30 Jahre später ist diese Offenbarung immer noch lebendig und hat immer noch Kraft. Wenn du einmal zum Beispiel gebrütet hast mit dem Heiligen Geist über Römer 6 und du hast verstanden, du bist mit Christus gekreuzigt, davon wirst du dein Leben lang leben. Und wenn du das nicht verstanden hast, wirst du dein Leben lang einen sinnlosen Kampf in deiner eigenen Kraft gegen die Sünde kämpfen. Wir brauchen Offenbarung. Das sind Dinge, die kann der Verstand niemals begreifen. Wir brauchen Offenbarung. Und der Heilige Geist ist der Geist der Offenbarung. Er erklärt uns. Offenbarung bedeutet, die Hülle, die Decke wird weggenommen und wir sehen klar. Das ist Offenbarung. Und er will uns Offenbarung über die Wahrheiten Gottes geben. Und der Heilige Geist gebraucht das geschriebene Wort. Wenn er sich in uns offenbart und uns Dinge gibt, dann ist das lebendige Wort in uns. Aber es beginnt immer und kommt immer wieder zurück zum geschriebenen Wort Gottes. Lass uns einmal zu, vielleicht machst du ein Lesezeichen oder einen Finger, den du gerade nicht brauchst, bei Sprüche 2 und dann gehen wir zu 5. Mose, Kapitel 17. Und hier ist eine Passage, das ist ein Gesetz, eine Ordnung Gottes für einen zukünftigen König, den sie zu der Zeit noch nicht haben würden, aber Gott hat schon gesehen, eines Tages wollen sie sein wie die anderen Nationen und wollen auch einen König haben. Und dann sagt Gott, okay, aber dann wenigstens, hier ist, wie dieser König leben muss. Der muss total anders leben als die anderen Könige. Und dann wird eine Anweisung gegeben, wie der zukünftige König zu leben hat. Ein Gebot. Vers 18, 5. Mose 17, Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt. Du sagst, ja, also was interessieren mich jetzt Gesetze für Könige? Ich habe hier mein Leben und hab nicht das Privileg, ein König zu sein, doch du bist durch Christus König und Priester. Dein Königreich ist ganz klein, dein kleines Portemonnaie, dein Bankkonto, deine Wohnung, deine Familie, deine Arbeit, du hast ein ganz kleines Königreich. Aber wenn du da Treue erweist, wird Gott dein Königreich erweitern. Und er wird dir Einfluss geben und er wird dir Autorität geben. Und Autorität heißt, du bekommst Kraft im Heiligen Geist, Menschen zu motivieren, Jesus entschiedener nachzufolgen. Das ist Autorität, das ist Einfluss. Und das sollst du haben in deinem Freundeskreis. Da sollen Menschen um dich herum sein, die sagen, boah, so möchte ich Jesus auch nachfolgen, wenn ich einmal groß bin. Hast da in deinem Bekanntenkreis, in der Familie, hast du Kinder, junge Menschen, Teenies und die lieben Jesus und sie sollen aufschauen und sagen, so wie Onkel Erwin, so werde ich auch einmal werden. Ein Mann Gottes, jemand, der Jesus nachfolgt mit ganzem Herzen. Diesen Wunsch kannst du in Kinderherzen und in Herzen von Teenies legen. Das ist Autorität. Das ist Einfluss. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Manche denken, Autorität ist die Power, du darfst irgendwas bestimmen. Das ist alles Quatsch. Autorität ist die Kraft im Heiligen Geist, ein Vorbild zu sein und Menschen zu motivieren, Jesus nachzufolgen, so wie du das tust. Das ist Autorität. Paulus sagt, seht auf die, die Christus so nachfolgen, wie ich ihm nachfolge. Wow. Können wir das sagen? Können wir in unserem Hauskreis, in unserer Gemeinde, in unserem Freundeskreis, können wir sagen, du weißt so, du musst Jesus so nachfolgen wie ich und der Rest ist okay. Alles wird stimmen, alles wird passen, du wirst über die Maßen gesegnet sein. Du musst nur Jesus nachfolgen, wie ich ihm nachfolge. Können wir das sagen? Wenn nicht, warum nicht? An welchen Bereichen sind die Baustellen? Was wollen wir verändern? Wir wollen Vorbilder der Herde werden, ihr Lieben. Vorbilder der Herde. Kann ich noch mal einen Amen hören? Die sind hier sehr spärlich gesät, aber an dieser Stelle wäre das echt mal wirklich ein Gewinn für euch, nicht für den Prediger. Ich brauche eure Amens nicht. Du musst einen Amen sagen. Ja, das will ich, das soll so sein. Halleluja. So, was ist mit dem König jetzt? Er soll sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Also die 4,5 Bücher Mose, die es bis dahin gibt. Und sie soll bei ihm sein. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt. Um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnung zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er weder von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Er soll in diesem Wort lesen, warum? Damit sein Bibelwissen sich erweitert? Nein, damit er lernt, Gott zu fürchten. Nun gibt es viele Leute, die lesen in der Bibel, aber die Furcht Gottes nimmt nicht zu. So, es braucht eine bestimmte Art von Lesen. Nicht einfach nur lesen, um Wissen zu sammeln, sondern lesen, um dem Schwert des Geistes zu erlauben, in uns ein tiefes, schneidendes, trennendes, freisetzendes Werk zu tun. Man kann an die Bibel herangehen, einfach mit der Idee, du, ich lese mal was Neues und dann wird es bald langweilig werden, weil irgendwann hast du es durch und dann gibt es nichts Neues mehr. Es geht nicht darum, etwas Neues zu bekommen, sondern das Alte noch klarer, noch tiefer, noch schärfer, noch prägender, noch kraftvoller, noch saftiger zu erleben. Darum geht es. So, unser Ziel, warum wir mit dem Wort Gottes Umgang haben, ist, wir wollen Furcht des Herrn haben. Wir wollen, dass das Wort Gottes in uns Furcht des Herrn hervorbringt. Und das ist genau das, geh wieder zurück bitte zu Sprüche 2, wovon er hier redet. Wenn diese Hingabe da ist an seine Gebote, das heißt, ich verpflichte mich, das zu tun, ich gebe mich hin, um das zu lernen und diesen Lebensstil einzuüben. Wenn das meine Motivation ist, so gehe ich um mit dem Wort Gottes. Dann, Vers 5, wirst du verstehen die Furcht des Herrn. Und wiederum, es bedeutet nicht, das Fünf-Punkte-Konzept von Furcht des Herrn sich zu erinnern. Furcht des Herrn zu verstehen heißt, ich bekomme die Furcht des Herrn. Ich bekomme ein Herz, das ehrfürchtig ist, das Respekt hat vor Gott, das ihn nicht beleidigen und kränken will, das lernt, mit ihm übereinzustimmen, das lernt, in allen Dingen ihn zu ehren und das lernt, die Dinge herauszutun aus unserem Leben, die ihn beleidigen und die ihn kränken. Das ist Furcht des Herrn, ein Verlangen, ihn zu erfreuen. Und es gibt heute viele Strömungen und Richtungen im pfingstlich-charismatischen Lager. Die kümmern sich um alles, aber nicht darum, dass die Furcht des Herrn wächst. Und das ist, was mir gefällt an dieser Gemeinde, dass das ein Grundwert dieser Gemeinde ist, dass es um die Furcht Gottes geht. Und das gefällt mir sehr und das gefällt Gott. Das ist so wichtig, weil ohne Furcht Gottes gibt es keine Erkenntnis des Wesens Gottes. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und deswegen haben wir Hunderttausende von pfingstlich-charismatischen, in Zungen sprechenden Menschen, die kurz vor dem Anfang sind, in die Erkenntnis Gottes hineinzukommen. Weil Furcht des Herrn kein Wert für sie ist. Das Wort Gottes sagt, trachtet täglich nach der Furcht des Herrn. Jeden Tag. Weil wir das wieder verlieren können. Wir müssen das auf dem Schirm haben, sagen, ich bin dazu da, Gott zu ehren. Ob ich alleine vor dem Fernseher sitze oder vor dem Computer bin oder ob ich sonst irgendwas mache oder shoppen gehe oder irgendetwas. Ich bin dafür da, Gott die Ehre zu geben. Dafür bin ich da. In jeder Minute, in jeder Sekunde meines Lebens. Ob ich alleine bin, ob Menschen mich sehen, ob ich in Gemeinschaft bin, ob ich in der Gemeinde bin oder ganz alleine. Das spielt keine Rolle auf der Arbeit. Ich bin dafür da, Gott die Ehre zu geben. Und deswegen werde ich wachen über meine Worte, über meine Gedanken, über meine Fantasien, über meine Haltungen, über mein Verhalten. Ich werde mich mit diesen Dingen beschäftigen und werde erlauben, dass das Wort Gottes ein Richter ist. Das Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wir können die richtigen Dinge tun mit der falschen Motivation und das wäre nicht genug. Wir können Lobpreis machen, sogar Lobpreis leiten oder predigen oder irgendwelche geistlichen Dinge tun und trotzdem ist das Herz verkehrt. Und nur Gott kennt unser Herz und wir sollen sagen, Gott, hilf mir, ein Herz zu entwickeln, ein Herz zu bekommen, was dich fürchtet. Das ist das Ziel, das ist das Zentrum deines Lebens. Und wenn du sagen musst, das ist bis jetzt nicht das Zentrum, dann kehre um. Von deinem falschen Weg. Der mag ganz harmlos aussehen, der mag ganz nett aussehen. Kehre um und mach das, was für Gott das Zentrum ist, zu deinem Zentrum. Wie können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor? Wie kann Gott mit dir gehen, wenn das, was für ihn das Wichtigste ist, für mich nicht das Wichtigste ist? Und da Gott der ist, der sich nicht verändert, ja, wer kann sich dann verändern? Wer muss sich verändern? Wer muss seine Haltung ändern? Ich. und ich wähle die Furcht des Herrn. Ich wähle, woran er gefallen hat. Das ist das Merkmal derer, die ihn lieben. Jesaja 56. Die wählen, woran er gefallen hat. Vielleicht, wenn ich jetzt so spreche über Furcht des Herrn und wie das sich äußert und wie das aussieht im praktischen Leben, sagst du, das ist eigentlich nicht für mich das Allerwichtigste. Ich habe es schon mal gehört, ja, du sollst den Herrn, deinen Gott fürchten. Okay, aber dass das wirklich Nummer eins ist bei mir, kann ich nicht sagen. Okay, aber möchtest du das sagen können? Möchtest du an den Punkt kommen, wo du sagst, das ist für mich Nummer eins? Dann kannst du umkehren. Du kannst sagen, Gott, vergib mir. Das, was für dich das Wichtigste war, war bis jetzt nicht für mich das Wichtigste. Ich kehre um und ich wähle das, was dir kostbar ist und das, was dir wichtig ist, woran du gefallen hast. Ich wähle von heute an die Furcht des Herrn. Und ich werde mein Leben so verändern und so einrichten und die Tür weit aufmachen, damit du kommen kannst und du in mir diese Herzenshaltung hervorbringen kannst. Und wenn du dann diesen Lebensstil, den ich gestern ein bisschen beschrieben habe und heute noch ein bisschen weiter, wenn du den einübst, 1, 2, 4, 5 Jahre, du schaust zurück und sagst, es ist gewaltig, was Gott getan hat. Nicht von Montag bis Mittwoch. Aber die nächsten 3, 4, 5 Jahre, gib dich hin. Und dann wirst du so auf den Geschmack gekommen sein, dass du sowieso nicht mehr anders laufen willst. Dann geht es immer nur noch so weiter. Halleluja. Halleluja. Wir können wählen. Du kannst sagen, du Furcht des Herrn, nee, ist für mich nicht wichtig. Das brauche ich nicht oder ich habe schon genug davon. Du kannst wählen. Oder du kannst sagen, wenn es Gott so wichtig ist, wenn ich es heute wieder höre, und heute wieder damit konfrontiert werde, ich treffe eine Entscheidung. Und nach dieser Entscheidung entwickle ich ein Verhalten. Wie David, Psalm 27,4. Eins habe ich erbeten vom Herrn, danach trachte ich. Erst hat er gebetet und dann was? Nochmal sehen, ob es jetzt kommt, ob Gott mein Gebet gehört hat. Mal sehen, ob er es mir gibt. Nein. Hat gesagt, darum habe ich gebetet, jetzt muss ich lernen, danach zu trachten. Das heißt, ich werde nicht Gott hindern, das in mir zu wirken. Wir können beten, aber danach hindern wir Gott, in uns zu wirken. Das wollen wir nicht. Sondern wir wollen Gott erlauben, in uns zu arbeiten. Die große Überschrift ist, Raum zu machen für Gott. Raum zu machen für Gott. Die Herzenstür weit aufzumachen, ihm zu erlauben, in uns zu wirken. Herzensveränderung ist ein langfristiger Prozess. Ihr Lieben, wir haben Jahrzehnte gebraucht, um in diesen Zustand zu kommen, in dem wir jetzt sind. Und dann denken wir, Gott kommt und macht irgendwie eine Handauflegung und dann sind wir total verwandelt. Das wird nicht so sein. Er gibt uns eine Anleitung, wie wir einen Lebensstil einüben können und beibehalten können. Und wenn wir das tun, treu über Jahre, über Jahre, über Jahre, dann wird er wirken in uns und immer tiefer wirken und uns immer weiter verändern. Und wir sind in diesem wunderbaren Prozess, wo wir immer mehr in das Bild Jesu kommen. In seine Demut, in seine Klarheit, in seine Freiheit von Menschenfurcht, in seine Barmherzigkeit, in seine Kühnheit, in seine Freundlichkeit. In all das, was Jesus ausmacht, sollen wir hineinwachsen. Und das will der Heilige Geist in dir und mir tun. Du bist geadelt, du bist gerufen, du bist geehrt mit diesem Privileg. Nicht länger das hässliche Bild des Teufels, sein Stolz, seine Rebellion zu repräsentieren, sondern die Demut und die Sanftmut und die Barmherzigkeit und die Reinheit Christi zu tragen. Dazu bist du geehrt. Was für ein Privileg. Das ist das Zentrum deiner Berufung, in das Bild Christi hineingestaltet zu werden. Das ist das Allerwichtigste. Und das beginnt mit deinem Herzen. Trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Und wenn die Furcht des Herrn zunimmt, kommt auch die Erkenntnis Gottes. Das ist der Grund, warum Menschen jahrzehntelang die Bibel lesen können und du siehst nichts von Christus. Das ist der Grund, warum Menschen die Bibel forschen und kommen auf die verrücktesten Ideen und Irrlehren und falsche Pfade, die man sich nur vorstellen kann. Weil sie die Bibel lesen, nicht mit der Absicht, ihr Herz Gott zu bringen und zu erlauben, dass der Heilige Geist seine einzige Waffe, die er hat, das Schwert, scharf zu machen und zu gebrauchen, zu schneiden in uns. Das Ziel unseres Umgangs mit der Bibel ist, dass der Heilige Geist kommen möge und möge schneiden, möge Täuschungen offenbaren, mögen Lügen offenbar werden. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes, weil da ganz tief haben wir unser Leben auf Lügen aufgebaut. Ich brauche keinen. Ich will keine Liebe von irgendjemandem haben. Du bist verletzt, du bist enttäuscht und dann machst du die Tür zu und sagst, ich brauche niemanden mehr. Aber du bist einsam, du bist alleine und du leidest und sagst, wie komme ich aus diesem Gefängnis wieder raus? Der Heilige Geist muss dir zeigen, wo in der Tiefe deines Herzens du vor Jahrzehnten heilige Festlegungen, Schwüre getroffen hast, dich festgelegt hast für das Verkehrte. Und an der Stelle der Lüge muss jetzt die Wahrheit kommen. Ich brauche Gott und ich brauche Menschen. Und ich will in ein Wohlgefallen Gottes hineinkommen. Ich bin fähig zu lernen. Ich bin fähig, ein Mensch des Gehorsams zu werden, weil Gott in mir arbeitet. Und diese Lügen, ich kann nicht und aus mir wird nichts und ich habe nichts und ich bin nichts und mit mir ist nichts los. Und ich bin immer der Loser und ich lebe immer auf der Schattenseite des Lebens und egal was ich tue, ich komme aus meinem Problem nicht raus. Diese Lügen, die tief unten im Herzen wurzeln und wohnen und von da alles Leben abnagen, alles Leben fressen, diese Biester müssen erledigt werden durch das Licht Gottes. Und nur der Heilige Geist kennt diese Lügen, auf die du dein Leben aufgebaut hast. Wenn du sagst, Lügen, mein Leben, ne. Wer das sagt, hat noch nie erlebt, wie das Schwert des Geistes durch das Herz gegangen ist. Wer das sagt, ist kurz vor dem Anfang. Aber er kann beginnen und er kann hineinkommen in diesen Prozess. Wir haben alle, die Besten unter uns, unser Leben aufgebaut auf Lügen. Und das ist, warum wir in dem Elend sind, in dem wir sind und warum es nicht funktioniert. Und wenn das Licht Gottes kommt, durch das Wort Gottes, das scheint in unserem Herzen, dann kommt Lüge auf den Tisch und wir sehen, meine Güte, was habe ich denn da geglaubt? Was habe ich denn da für Überzeugungen ergriffen als kleines Kind in meinen Teenagerjahren? Und diese Lügen kommen auf den Tisch und die Lügen werden behandelt, wie man Lügen behandelt. Lügen werden als Lügen deklariert und dann kommen sie auf den Müllhaufen und dann ergreifen wir Wahrheit, wir wählen Wahrheit und wir bauen Wahrheit in unser Leben und wir erlauben, dass der Heilige Geist auf unser Herz schreibt. Das Wort Gottes muss letzten Endes, wenn es wirksam werden soll, auf dein Herz geschrieben werden. Es muss auf dein Herz geschrieben werden. Die Überzeugungen, die du hast über dich, über dein Leben, über wie es dir gehen wird, über Gott, die Überzeugungen sind im Herzen, nicht im Verstand, im Herzen. Und da muss Gott ran. Und wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir sein Wort ehren, wenn wir sagen, Gott, all das, was hier steht, ist wahr, all das ist für mich und zu all dem rufst du mich und lädst du mich ein und all das werde ich bekommen, dann wirst du Fortschritte machen und dann wirst du wachsen. Es gibt eine Form der Beschäftigung mit dem Wort Gottes, die Frucht bringt. Und es gibt viele Arten der Beschäftigung mit dem Wort Gottes, die absolute Zeitverschwendung sind, die nichts hervorbringen, außer einen dicken Kopf und Bibelwissen. Und damit kannst du alle Leute irgendwie platt machen, aber das hilft nicht. Das hilft dir nicht und den anderen schon gar nicht. Oh, da kommt wieder Mr. Bibellexikon, rette sich, wer kann. Ja, du hast für jede Situation hast du einen Bibelspruch. Aber du bist kein Vorbild. Das funktioniert nicht, das nützt nichts. Und die Leute wenden dich ab und wollen nichts mehr hören von dir. Aber wenn wir uns danach ausstrecken, wir wollen echt werden, wir wollen wahr werden, wir wollen durch und durch echt sein und Männer und Frauen werden, die Gott die Ehre geben, dann wird aus dir ein Mensch, der um Rat gefragt wird. Dann wird aus dir ein Mensch, der zu dem man geht und sagt, du kannst du helfen und ich brauche, und was soll ich tun? Und du wirst einer sein, von dem das Wasser des Lebens anfängt zu fließen. Und was mir so gefällt in dieser Gemeinde, hier sind so viele gewaltige Dienste in dieser Gemeinde. Ein solches Potenzial habe ich selten gesehen an Lehrern, an Evangelisten, an prophetischen Leuten, aber alle noch unentdeckt. noch nicht entkorkt, noch nicht freigesetzt, noch nicht entwickelt, aber ein großes Potenzial, wie ich das selten gesehen habe, in einer Gemeinde hat Gott hier versammelt. Und stell dir mal vor, wir würden jetzt alle uns hingeben und die nächsten 10 Jahre das leben. Deutschland könnte verändert werden. Gewaltige Lehrer und Propheten und apostolische Leute würden hervorkommen und das Land könnte verändert werden. Halleluja. Halleluja. Es lohnt sich zu investieren und ein bisschen die Glotze auszuschalten. Es lohnt sich, hier mal reinzugehen. Es lohnt sich. Halleluja, das Herz Gott zu geben. Gott, mach aus mir einen Goldsucher, einen Goldgräber. Hast du mal die alten Geschichten gelesen, was die früher auf die Beine gestellt haben, nur weil sie gehört haben, im Westen gibt's Gold. Alles verkauft, alles auf den Pferdewagen gepackt und gen Westen, wir werden Goldgräber. Alles auf eine Karte gesetzt und hart geschuftet von morgens bis Sonnenuntergang, um Gold zu finden. Diese Gesinnung brauchen wir, Goldgräber, Gesinnung. Dass wir einen Aufbruch starten in die Tiefen Gottes. Der Heilige Geist erforscht die Tiefen Gottes. Und wir müssen die Tiefen Gottes kennenlernen. Sein Eifer, seine absolute Unwilligkeit in irgendeiner Weise mit dem Ekligen, dem Schmutzigen, dem Gemeinen, dem Hässlichen, dem Bösen, dem Stolzen, dem Rebellischen, in irgendeiner Weise sich damit zu verbinden. Ein heiliger Gott, der uns sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Das ist unser Gott. Und diese heilige Eifersucht Gottes, diese Feuerflamme in seinem Augen, ich will dich ganz, sonst können wir nicht eine Partnerschaft gehen, ich kann mein Herz nicht mitteilen. Ich will dich ganz haben, ich will nicht, dass du rumhurst mit den Dingen dieser Welt. Diesen heiligen Gott müssen wir kennenlernen. Und das wird uns auf Spur bringen und das wird uns auf Spur halten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns einlädst, eine Goldgräbermentalität zu entwickeln, eine Silberminenbergarbeitermentalität, wo wir graben, wo wir forschen, wo wir suchen, wo wir dran sind, wo wir Verlangen haben, wo wir alles auf eine Karte setzen. Unsere Hoffnung ist, dich zu kennen. Unsere Hoffnung ist, von dir ergriffen zu werden, von dir geprägt zu werden, von dir umgestaltet zu werden. Unsere Hoffnung ist dein Werk in uns, nicht unsere Fähigkeit, nicht unsere Intelligenz, nicht unsere Arbeit. Unsere Hoffnung ist, was du in uns tun willst und tun kannst. Das ist unsere Hoffnung, dass das Wesen Jesu, die Barmherzigkeit, die Klarheit, die Kühnheit, die Freundlichkeit, die Autorität Jesu in uns hervorkommen möge. Das ist unsere einzige Hoffnung, dass du das Werk, was du in uns begonnen hast, dass du es vollendest. Und Vater, hier sind wir. Komm, steh mal auf und bete mal mit, nicht nur hören. Bete mit und sag, Gott, hier bin ich. Das ist, worum es geht. Das ist, was ich haben will. Das ist, was du hast für mich. Das ist, was ich nicht an der Seite liegen lassen will und als 15. in meinem Leben auch noch irgendwie auf meine Ordnungsliste irgendwie habe und irgendwann später mal im Rentenalter zum Projekt mache. Das ist jetzt mein Projekt Nummer 1. Jetzt mich dir zu geben, dich zu kennen, dich zu sehen und in dein herrliches Bild umgestaltet zu werden. Gott, ich will, dass das auch in meinem Leben ist, wie die ersten Christen es hatten. Wir alle schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist die Hoffnung für Deutschland. Das ist die Hoffnung für die Nationen, dass das Bild deines Sohnes in der Gemeinde, in uns, in mir, in jedem Einzelnen hervorkommt und dass wir heilige Kämpfer werden mit einem brennenden Herzen und dem nachgehen und uns nicht mehr ablenken lassen von irgendwelchen Dingen, die langfristig gesehen doch überhaupt keinen Gewinn bringen und gar keinen Wert haben. Hilf uns, auf Spur zu kommen. Hilf uns, auf Spur zu bleiben. Komm, sende deinen Eifer und ergreife unsere Herzen, Gott. Und nach diesem Gebet wollen wir uns festlegen, intensiver und sorgfältiger und disziplinierter diesen Lebensstil einzuüben und zu vertiefen und beizubehalten und dann weiterzugeben, dich zu suchen in dieser Goldgräber-Mentalität. Komm hervor in uns, komm hervor in der Gemeinde, komm hervor in deinem Volk in Deutschland. Rette uns von den blinden Leitern und gib uns Menschen, Hirten nach deinem Herzen, die dich kennen, die dein Wesen kennen, die deine Demut kennen, die dir nachfolgen und uns ein Vorbild sind. Oh Gott, tu etwas Neues in diesem Land. Lass noch einmal einen Aufbruch geschehen. Lass noch einmal eine neue Bewegung hervorkommen, die dich sucht und die nichts anderes will, als deinem Namen Ehre zu bringen. Nicht groß zu werden, nicht einflussreich zu werden, nicht mächtig zu werden, nicht gesehen zu werden, sondern die nur ein Ziel hat. Unser Gott soll geehrt und als herrlich gesehen werden im Land. Erfülle uns mit dem Eifer für die Ehre deines Namens. Wir danken dir, du wunderbarer Gott, für das Werk deines Geistes und deines Wortes an unserem Herzen. Und wir geben dir alle Ehre. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Amen, 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 Amen. Halleluja, Halleluja.